Deutschlandfunk Interview.
Donald Trump und sein Interesse an Grönland. Das ist eine Geschichte, die am Anfang erst einmal absurd klang. Der Anfang, das war vor etwa einer Woche, da kamen zum ersten Mal Berichte auf, denen zufolge Donald Trump Interesse daran hätte, Grönland zu kaufen. Grönland, wohlgemerkt ein autonomes Gebiet zwar, aber fester Bestandteil von Dänemark. Die dänische Regierungschefin hat diesem Kaufinteresse deshalb eine sehr klare Absage erteilt. Und Donald Trump, der hat wiederum auf seine eigene Art reagiert und jetzt einen Staatsbesuch in Dänemark abgesagt. Am Telefon ist jetzt Constanze Stelzenmüller. Sie ist Expertin für Außen- und Sicherheitspolitik an der Brookings Institution. Das ist einer der renommiertesten Thinktanks in den USA. Schönen guten Abend nach Washington.
Ja, schönen Abend nach Berlin. Hier ist noch Nachmittag.
Genau. Frau Stelzenmüller, bevor wir jetzt über die Diplomatie sprechen, wie wichtig ist Grönland eigentlich für die USA?
Also es gibt ja jetzt Geschichten darüber, dass selbst Präsident Truman in den späten 40er Jahren mal darüber nachgedacht habe, über Grönland zu erwerben. Ich glaube, man sollte diese angebliche strategische Bedeutung dieser Idee nicht überbewerten. Ich denke, das ist eine Ablenkung von dem, worum es hier eigentlich geht.
Dann erklären Sie uns, worum geht es eigentlich?
Also ich glaube, es sind zwei Dinge, man sollte erstmal anfangen auszuschließen, was hier nicht passiert. Ich glaube, es ist nicht eine Ablenkungstaktik, nicht der Versuch abzulenken, den Problemen mit der Waffenlobby, den Problemen mit einer sich verdunkelnden Wirtschaftslandschaft und Handelskriegen, die schieflaufen oder mit dem Problem der Einwanderung, das die Administration auch nicht in den Griff kriegt. Und es ist auch nicht sozusagen ein großartiger strategischer Plan oder das, was man hier Three-Dimensional Chess nennt, also dreidimensionales Schachspiel, sondern das ist, glaube ich, wie hier wird zunehmend kenntlich die Methode Trump, nämlich ein impulsives Ausagieren einer Idee. Die Mitarbeiter rennen dem hinterher, versuchen das in die Wirklichkeit umzusetzen. Das scheitert aus irgendwelchen Gründen, auch wie in diesem Fall, weil es nie realistisch war. Es gibt Gegenreaktionen und dann gräbt der Präsident sich ein. Und was wir eigentlich sehen, ist die Folge sozusagen einer Präsidialadministration, in der die Sicherungen, die normalerweise durch die administrativen Prozesse und durch verantwortungsvoll agierendes Personal da sind, einfach zunehmend durchbrennen.
Da stellt sich die Frage, hat Donald Trump keine richtigen Berater, die ihm sowas ausreden können?
Ja, ich glaube, die fliehen zunehmend. Also wir sehen ja überall, dass seine Chefberater gehen und dann ersetzt werden durch sogenannte Acting-Berater, also Leute, die zum Beispiel in Jobs, wo es einer Senatsanhörung bedarf, an einer Bestätigung durch den Senat, die sozusagen Platzhalter sind und auch sein können, weil sie eben der Bestätigung nicht bedürfen, aber das dann nur befristet machen dürfen. Und die haben dann häufig weder die Erfahrung noch den Rang, um wirklich zu sagen, Chef, das geht nicht. Und dasselbe passiert, glaube ich, gerade in der engeren Verwaltung des Weißen Hauses. Das passiert auf ganzer Linie in Washington, wie mir scheint.
Sie sagen jetzt, Frau Stelzenmüller, ein impulsiv agierender Präsident, quasi ohne Kontrollmechanismen um ihn herum, ohne Berater, die zumindest ihm da reinreden könnten. Muss uns das Sorgen machen?
Ja, natürlich. Es muss uns Sorgen machen, weil man daran ermessen kann, wie sehr die normalen Kontrollprozesse, die es in einer vernünftig funktionierenden Verwaltung, in einer repräsentativen Demokratie gibt, erodieren. Das können wir ehrlich gesagt auch gelegentlich in Europa sehen. Damit steht Amerika nicht alleine. Aber hier passiert es gerade wirklich drastisch und in Verbindung mit den anderen Problemen der Außenpolitik dieser Administration. Also dem, sagen wir mal, Spielen mit dem Risiko gleichzeitig auf mehreren Kontinenten, sei es mit Venezuela oder im Nahen Osten oder im Verhältnis zu Nordkorea oder China, in Verbindung mit den Handelskriegen, die begonnen werden, gestoppt werden, wieder begonnen werden, ohne klares Ziel, ohne klares politisches Ziel, ja, wo Zwangsmittel wie Strafzölle und Sanktionen eingesetzt werden, aber auch wieder ohne, dass das sozusagen auf eine bestimmte neue Ordnung hinführt. Und in Verbindung mit einer, sagen wir mal, einem Drangsalieren von Demokratien und einer Umarmung von Autokraten, würde ich sagen, dass dass ich eine strategische Verdunklung der Weltlandschaft, der Weltpolitik langsam anbahnt, oder ich würde sagen, wir sind mittendrin, die für uns alle hochproblematisch, um nicht zu sagen gefährlich ist.
Könnte man denn in diesem einen Fall vielleicht auch sagen, Dänemark hätte vielleicht etwas anders reagieren können, vielleicht etwas weniger schroff?
Ehrlich gesagt, das könnte man, das ist eine ganz schwierige Gratwanderung, weil ich glaube, dass die Bürger unserer Länder inzwischen auch so aufgebracht sind, dass man konnte ja auch, man könnte das dieselbe Frage stellen bei der Harvard-Rede im Mai von Bundeskanzlerin Merkel. Muss das sein? Kann man nicht, sagen wir mal, etwas subtiler sein? Muss man sich so offen mokieren? Muss man so offen sagen, das machen wir überall nicht mehr mit? Und ich bin geneigt dazu zu sagen, ja, wir sollten nicht sozusagen unsere Verbindungen abbrechen lassen, weil Europa in Washington und in Amerika viele, viele Freunde hat. Und ich glaube, dass wir in der Tat besser daran tun könnten, diese Beziehungen zu managen. Aber letztlich das Problem einer zunehmend unberechenbaren amerikanischen Politik bleibt. Und ich habe den Verdacht, dass wir darauf alle in der Sache wenig Antwort haben. Sonst würden wir uns in unserer eigenen Außen- und Sicherheitspolitik anders verhalten.
Was ist mit Dänemark selbst? Müssen die jetzt befürchten, dass Präsident Trump sie sozusagen weiter auf dem Kieker hat?
Ich glaube, dass es nicht lange dauern wird, bis ein anderes Thema die Aufmerksamkeit des Präsidenten hat. Aber was man ja eben gerade in Ihrem Beitrag gehört hat, ist, dass die Grönländer das Gefühl haben, dass man sie jetzt vielleicht in Kopenhagen etwas ernster nimmt. Ähnlich wie der Brexit ja auch in Europa dazu führt, dass die Kontinentaleuropäer und die Iren einander anschauen und sagen, naja, also offensichtlich brauchen wir einander doch mehr, als wir dachten. Aber Tatsache ist, dass ich glaube nicht, dass die Dänen befürchten müssen, jetzt von Amerika ausgegrenzt zu werden, aber es wäre natürlich schon vernünftig, dass wir uns alle in Europa fragen, was geben wir eigentlich in unserem eigenen und im europäischen Interesse aus für unsere Verteidigung und Sicherheit, damit wir das leisten können für den Fall, dass wir uns nicht auf Amerika verlassen können. Und das würde uns dann auch sehr helfen, im Verhältnis zu all den vielen Leuten, die hier uns noch sehr zugetan sind und die wissen, was wir als Bündnispartner wert sind.